Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Unser täglich Gift, Pestizide im Alltag. Das ist unser Thema heute Vormittag in SWR 1 Leute. Und dazu darf ich ganz herzlich begrüßen Professor Johann Zaller. Einen schönen guten Morgen erstmal.
Guten Morgen, Frau Köster. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Sie sind Ökologe. Sie forschen seit vielen Jahren an der Universität für Bodenkultur in Wien und haben sich eben auch mit Pestiziden beschäftigt und sagen, wir kommen da gar nicht drum rum. Überall steckt Gift in unserem Alltag drin, auch im Frühstück beispielsweise. Ja, wollen Sie uns denn den Spaß am Essen verderben?
Nicht direkt. Ich esse selber gerne, aber vielleicht sollten wir besser überlegen, was wir zu uns nehmen und wie die Lebensmittel hergestellt wurden. Und da hat sich in den letzten Jahrzehnten schon gravierend was verändert in Richtung mehr Pestizide, intensivere Produktion.
Können wir vielleicht gerade Ihr Frühstück mal nehmen? Was gab es zum Frühstück und wo steckt da überall ein Gift drin?
Heute habe ich im Hotel gefrühstückt, Kaffee, wie jeden Tag. Kaffeeanbau ist sehr pestizidintensiv. Das ist eine Kultur, die in tropischen Gebieten heranwächst, so im Halbschatten. Das ist relativ pilzanfällig, also Pilze setzen sich da nieder und da wird ziemlich viel Fungizid gespritzt.
Aber es gibt ja auch Alternativen, dass man sagt, ich gehe in den Laden und kaufe mir ökologisch behandelten Kaffee.
Ja, da habe ich dann die Gewähr, dass zumindest die Produktion kontrolliert wird und dass nicht synthetische Pestizide eingesetzt werden für die Produktion.
Aber Sie haben im Hotel wahrscheinlich nicht nachgefragt. So weit geht es bei Ihnen
dann. Das ist eben das große Problem. Man kann zu Hause die besten Nahrungsmittel zu sich nehmen und einkaufen. Aber wenn man dann auswärts isst, in Restaurants, in Kantinen, in Mensen, dann ist man meistens dem Speiseplan ausgeliefert und muss halt essen, was es da gerade gibt.
Aber es gab nicht nur Kaffee im Hotel, nehme ich an.
Es gab nicht nur Kaffee, es gab auch Kakao. Es gab Milch, es gab Brötchen, Getreide wird auch regelmäßig gespritzt, allerdings nicht so viel wie Obst zum Beispiel. Obst gab es auch, so eine tolle Obstschüssel. Obst ist überhaupt sehr pestizidintensiv. Ich bringe da in meinem Buch auch das Beispiel, dass zum Beispiel im Obstbau ein Apfel im Durchschnitt 31 Mal pro Saison gespritzt wird.
Ja, aber ist vielleicht eine blöde Frage, aber ist das nicht einfach klassisch auch verboten?
Die
ganzen Pestizide, es gibt ja auch dann Grenzwerte. Inwiefern?
Ja, verboten ist es generell nicht, aber es gibt Grenzwerte, die dann in den Produkten festgestellt werden. Nur muss man feststellen, und das schreibe ich auch im Buch, dass die Grenzwerte in den letzten Jahrzehnten sukzessive nach oben geschoben wurden. Also ein Beispiel, Soja zum Beispiel, da ist der Grenzwert um das 200-fache angehoben worden in den letzten Jahrzehnten.
Aber dennoch sind ja all diese Dinge auch zugelassen. Warum prangern Sie das jetzt an? Es muss ja dann auch den Körper letztendlich nicht schädigen.
Theoretisch, ja. Zugelassen, das stimmt natürlich. Die Produkte werden relativ gut getestet. Allerdings, wenn man genauer schaut, wie diese Testverfahren über die Bühne gehen, dann sind die doch relativ oberflächlich. Es gibt ein paar wenige Testorganismen, die untersucht werden. Für den Menschen werden Versuche an Ratten oder Mäuse herangezogen. Und von den Befunden bei den Mäusen oder Ratten schließt man dann halt auf die Menschen. Das Problem ist aber dabei, es werden immer nur ganz wenige Stoffe untersucht, immer nur Einzelstoffe. Und über einen sehr, sehr kurzen Zeitraum. Eine Maus, die lebt im Labor maximal 2 Jahre. Ein Mensch lebt, wenn es gut geht, 80 Jahre lang und wird 80 Jahre mit den Stoffen konfrontiert. Und zu diesen chronischen Effekten wissen wir so gut gar nichts.
Wir sprechen über Gifte im Alltag. Viele sagen da, ja, nehme ich Bioprodukte, dann bin ich doch raus. Denn die sind zwar nicht nachweislich gesünder, aber sie sind nachweislich weniger mit Pestiziden belastet. Das heißt doch dann auch, Pestizide sind nicht nachweislich ungesund.
Ich stock jetzt ein bisschen, weil das natürlich hinlänglich widerlegt ist. Sie sind ungesund. Es gibt ganz, ganz viele Studien über chronische Effekte, auch direkte Vergiftungseffekte. Also es sind schon Gifte. Allerdings wird das natürlich kontrolliert und die Ausbringung erfolgt in niedrigen Dosen. Das Problem ist halt, dass wir diese gesundheitlichen Aspekte nur an Einzelstoffen testen und in Wirklichkeit ja zig Stoffe gleichzeitig ausgesetzt werden und wir nichts zu diesen Cocktail-Effekten, wie sie genannt werden, wissen.
Ja, wie sind Sie denn rangegangen? Sie haben 15 Jahre lang zuvor als Ökologe gearbeitet, hatten sich mit der Thematik Pestizide gar nicht so befasst. Wie sind Sie dann ans Thema ran?
Ja, ich war eine Zeit lang ein paar Jahre im Bereich Klimaforschung unterwegs. Also meine Doktorarbeit habe ich im Bereich CO2 gemacht. Was hat das für Auswirkungen auf Bodenorganismen? Dann war ich in der UV-Forschung, also Ozonloch-Problematik. Und dann an der BOKU, an der Universität für Bodenkultur in Wien, da ging es halt dann um Agrarökologie und früher oder später kommt man dann auf Pestizide auch, wenn man konventionelle Landwirtschaft untersucht. Und ich war wirklich bis dahin, also bis vor 5 Jahren, der Meinung, alles, was eingesetzt wird, ist rigoros getestet und da fährt der Zug drüber und da ist kein Problem mit diesen Stoffen.
Ja, so sagt ja auch die Regulierungsbehörde. Alles im grünen Bereich, solange diese Pestizide so angewendet werden. Sie sind ja im Grunde auch Pflanzenschutzmittel. Dieses Wort verwenden Sie aber gar nicht. Warum?
Nein, also da bei Pflanzenschutzmitteln, da regt sich bei mir Widerstand, weil dazu auch Herbizide zählen, also Unkrautvernichtungsmittel. Und ich kann nicht gleichzeitig Pflanzenschutzmittel sagen und da Mittel darunter verstehen, die Pflanzen vernichten. Nur weil sie gerade am falschen Ort wachsen und meine Kulturpflanzen irgendwie schädigen.
Und Ihr Ergebnis ist eben, dass es nur diese einzelnen Forschungsergebnisse gibt, aber nicht im Zusammenhang, wo eben mehrere Pestizide zusammenkommen. Gibt es denn dahingehend tatsächlich nichts? Das kann ich fast gar nicht glauben.
Es gibt ganz, ganz wenige Studien, weil das in der Komplexität der Studien liegt. Also wir haben in Deutschland und in Österreich ca. 1200 zugelassene Pestizide. Wenn man jetzt die Kreuzwirkungen dieser Pestizide studieren wollte, dann müssten wir ja alle kombinieren miteinander. Und das in einem Experiment zu machen, ist einfach technisch unglaublich aufwendig und wird nicht gemacht.
Aber würden wir, wenn wir uns jetzt untersuchen lassen, würden wir die Pestizide bei uns im Körper rauskriegen, die einzelnen?
Selbstverständlich.
Ja. Also Glyphosat wurde ja beispielsweise auch im Bier nachgewiesen. Lässt sich das im Körper gleichzeitig auch nachweisen?
Ja, im Urin, im Blut. Das hat praktisch jeder von uns, ja.
Und wie können Sie dann aber auch nachweisen, welche Wirkung es auf den Körper hat? Weil darauf kommt es ja letztendlich an.
Also ich bin zunächst einmal kein Humanbiologe, ich bin Ökologe und arbeite mit Bodentieren. Aber die Wirkung auf den Körper, die sieht man schon in epidemiologischen Studien zum Beispiel. Also dass man Daten von Ärzten bekommt, Vergiftungsmeldungen von Ärzten oder auch größere Studien an wo Menschen untersucht wurden, auch Menschen, die in ländlichen, agrarisch geprägten Regionen leben und Menschen mit einer ähnlichen ethnischen und sozialen Zusammensetzung, die eher im Grünen wohnen, wo keine Landwirtschaft betrieben wird. Und da hat man eindeutige Unterschiede gefunden. Mentaler Natur, was die Konzentrationsfähigkeit betrifft, bei Kindern zum Beispiel. Oder auch, man kann unterschiedliche Berufsgruppen untersuchen. Gärtner zum Beispiel hat man untersucht, Gärtnerinnen in Dänemark. Und die hatten Probleme mit dem Kinderkriegen. Geburtenraten sind runtergegangen.
Wir sprechen über Glyphosat. Wie gefährlich ist es für uns Menschen wirklich? Wissenschaft und Politik sind sich uneins. Kritiker halten es für krebserregend, viele Landwirte für unverzichtbar. Johann Zaller, unser Gast, Sie sind Ökologe, haben wissenschaftliche Untersuchungen mit Glyphosat gemacht. Zu welchem Ergebnis sind Sie denn gekommen?
Wir haben Studien mit Regenwürmern durchgeführt und mit anderen Bodenorganismen, also kleinere Tierchen und Pilze, die im Boden leben. Und haben festgestellt, dass es negative Wirkungen gibt von Glyphosat. Also die Aktivität der Regenwürmer ist um die Hälfte zurückgegangen oder fast auf null zurückgegangen innerhalb von 2 Wochen nach der Behandlung. Und die Nachkommenschaft war auf die Hälfte reduziert.
Also Regenwürmer werden faul und sie vermehren sich nicht mehr so viel. Was bedeutet das aber letztendlich für das Glyphosat, mit dem wir zu tun haben? Lassen sich Rückschlüsse ziehen.
Das eine sind die ökologischen Effekte und die Organismen haben natürlich eine Funktion in den Ökosystemen. Bei Glyphosat, da habe ich einen ziemlich pragmatischen Standpunkt. Ich finde, das braucht es nicht. Wir haben, und ich höre schon den Aufschrei von vielen Landwirten, die Glyphosat anwenden, aber wir haben doch ein Praxisbeispiel, ein sehr erfolgreiches Praxisbeispiel, den ökologischen Landbau. Die kommen ohne Glyphosat aus und können auch sehr gut davon leben.
Aber so viele ökologische Flächen ließen sich ja in Deutschland gar nicht auch ökologisch bebauen. Also da brauchst dann ja eben auch Pflanzenschutzmittel.
Naja, aber man muss wissen, wie die Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden. Man glaubt ja immer, die werden nur eingesetzt, wenn Gefahr in Verzug ist, wenn Schädlinge da sind oder Unkräuter überhand nehmen. Sehr viele Produkte werden ja vorbeugend eingesetzt. Da ist noch gar kein Schadorganismus da. Einfach weil es irgendwelche Programme, Algorithmen gibt, die Populationszuwächse vorhersagen und dann geht man einfach vorsorglich mal mit der Spritze raus, um gewappnet zu sein. Also da könnte man sofort 50% reduzieren.
Aber die Landwirte haben natürlich auch Sorge um die Ernte. Ist das nicht nachvollziehbar?
Doch, das ist schon nachvollziehbar. Allerdings gibt es den Pflanzenbau, den klassischen Pflanzenbau. Also es gibt mechanische Methoden, mit denen man genauso gut arbeiten kann. Man muss auch wissen, ich bin ein Ökologe, ich denke immer in Systemen, also in größeren Systemen. Wir verschwenden auch unglaublich viele Lebensmittel. Wenn wir da die Schraube ansetzen würden und weniger Lebensmittel verschwenden würden, dann bräuchten wir auf der anderen Seite weniger intensiv zu produzieren.
Aber ist es nicht so, dass wir in Deutschland auch sowieso schon die strengsten Regeln an Pflanzenschutzmitteln haben? Also auch wirklich, dass es überwacht ist und gut kontrolliert ist?
Zugegeben ist, die gesetzlichen Regeln und so, die sind sehr streng. Aber man muss auch sehen, Deutschland zählt zu den reichsten Ländern der Welt. Wenn hier nicht strenge Regeln gelten, wo dann? Also das ist für mich eine Selbstverständlichkeit, dass hier strenge Regeln gelten.
Was wollen Sie dann mit den strengeren Regeln für uns erreichen? Wird dadurch unsere Nahrung gesünder?
Ich finde schon. Also die Belastung unserer Nahrung mit Pestiziden soll drastisch zurückgehen.
Wie war denn Ihre Reaktion, als Christian Schmidt für die Verlängerung der Zulassung von Glyphosat auf EU-Ebene gestimmt hat?
Für mich war das unfassbar, ehrlich gesagt, weil es ja ein Koalitionsabkommen gab. Und er prescht einfach vor und entscheidet einfach aus dem Bauch heraus. Und vor allem unfassbar finde ich auch die Konsequenzen, dass da von Seiten der Bundeskanzlerin wenig gemacht wurde. Er wurde zwar ein bisschen gerügt, aber das ist dann einfach so durchgegangen.
In Österreich gibt es da eine andere Entscheidung.
Ja, Österreich hat sich ja dagegen ausgesprochen, ja. Wie ernst das jetzt gemeint war, wissen wir nicht. Das wird sich weisen in den nächsten Monaten. Weil es einige Bundesländer gibt, die dann vorpreschen wollen und Glyphosat wirklich verbieten wollen.
Ja, Sie haben sich intensiv mit dem Thema beschäftigt, auch daran geforscht. Die SWR1-Hörer melden sich auch per Mail ins Studio. Da sagt zum Beispiel Jürgen Rücker aus Flein, ja, was soll denn eigentlich ein Winzer ohne Glyphosat anfangen? Ist doch auch ganz essentiell wichtig.
Naja, Glyphosat im Weinbau, das ist eine Modeerscheinung. Vor 15 Jahren hat zumindest in Österreich kein Winzer Glyphosat verwendet. Glyphosat wird ja verwendet zur Unterstockbehandlung, also Unkrautvernichtung unter Stock in der Zeile. Und da gab es bis vor 10, 15 Jahren einfach die sogenannten Stockräumgeräte, wo mechanisch gearbeitet wurde.
Das heißt, er muss wieder anfangen zu jäten.
Naja, aber da gibt es mittlerweile Geräte, die automatisch arbeiten mit Laserabtastung, dass da weniger Verletzungen auftreten. Man hat vielleicht auch in der Forschung ein bisschen geschlafen. Nachdem die Produkte so günstig waren, diese synthetischen Produkte, hat die ganze alternative Forschung gesagt, ja gut, da können wir eh nicht mithalten, da können wir nichts machen dagegen.
Wie ist es überhaupt mit der Forschung? Da prangern Sie ja einiges an. Inwiefern?
Naja, es gibt weniger unabhängige Forschungsstellen, die zu der Thematik arbeiten. Schön langsam komme ich drauf, warum. Weil es eben doch ziemlich Druck gibt und Interventionen gibt von den Herstellern her und von anderer Seite. Und die Leute, die Wissenschaftler werden einfach verunsichert, wenn sie zu dem Thema arbeiten. Das schreckt auch viele anfangs sehr motivierte junge Studierende ab, an dem Thema weiterzuarbeiten, weil sie fürchten, sie könnten sich da Jobchancen verbauen damit.
Wobei sich die Wissenschaft natürlich auch der Kritik stellen muss. Bei Ihnen gab es auch Kritik von amerikanischer Seite. Da meinten amerikanische Wissenschaftler, sie seien ein schlechter Wissenschaftler, weil sie keine Untersuchung mit abgestorbenem Pflanzenmaterial ohne Glyphosat gemacht hatten. Haben Sie da wichtige Tests vernachlässigt?
Nein, nicht wirklich. Es geht ein bisschen daneben, diese Kritik. Ich kenne sie. Also wir hätten natürlich mähen können, einfach mechanisch behandeln. Aber damit hätte ich die Regenwürmer noch mehr gefördert, weil die natürlich totes organisches Material brauchen zum Fressen und dann aktiv sind. Und also die Kritik kann ich nicht ganz nachvollziehen.
Vor Fool's Garden hatten wir gerade Neil Young gehört mit Monsanto Years. Vielleicht können Sie da noch mal kurz erklären, was besingt Neil Young da?
Na, Neil Young spricht das Dilemma an, in dem sich amerikanische Bauern befinden, die mit gentechnisch verändertem Saatgut arbeiten. Die kriegen von Monsanto sein Rundum-Sorglos-Paket zur Verfügung gestellt. Sie kaufen das gentechnisch veränderte Saatgut. Die Pflanzen, die da angebaut werden, sind resistent gegenüber den Spritzmitteln und gleichzeitig kaufen sie auch von derselben Firma das Spritzmittel. Und da gibt es Knebelverträge, Lizenzverträge und man kommt da fast nicht mehr raus.
Ist das nur in Amerika so? Ist nur Monsanto der große böse Hersteller, wie Sie ihn benennen?
Eben nicht. Und das in der öffentlichen Debatte kommt das oft ein bisschen zu kurz. Monsanto ist ein riesengroßer Agrochemiekonzern. Aber die größten Pestizidhersteller, die haben wir hier in Europa. Syngenta in Basel zum Beispiel ist der weltweit größte Pestizidhersteller. Und Bayer ist auch BASF hier in Deutschland, sind auch fleißig am Produzieren. Und das ist natürlich eine schwierige Situation auch für die Politik, weil da viele Arbeitsplätze dran hängen.
Weil aber natürlich auch die Nachfrage so groß ist, das muss man natürlich auch sehen.
Ja, die Nachfrage ist groß, vielleicht nicht mehr allzu sehr in den industrialisierten Ländern oder in Europa jetzt, aber diese Konzerne sind fleißig unterwegs und suchen sich Zukunftsmärkte in Südamerika, in Osteuropa, in Asien, wo eben vielleicht die Umweltgesetze ein bisschen laxer sind und wo man noch gut Geschäft machen kann.
Also liegt die viel größere Gefahr für die Umwelt dort?
Ja, wahrscheinlich schon. Erstens sind die Umweltgesetzgebungen geringer. Dann die Leute setzen keine Schutzkleidung ein. Sie können oft nicht mal die Gebrauchsanweisung lesen der Produkte. Die Produkte kommen irgendwie in einem Container daher und ohne Gebrauchsanweisung drauf und die werden einfach eingesetzt und die Leute wissen gar nicht, womit sie da hantieren.
Man hört ja immer wieder von diesem Beispiel, Rosen sind extrem giftig. Die kommen ja auch vor allen Dingen auch aus Südamerika, da haben Sie wahrscheinlich auch Forschungsergebnisse.
Südamerika und aus Afrika, in Kenia werden sehr viele Rosen produziert, auch in der Türkei. Und ja, da sind die Leute, meistens sind es Frauen, die da arbeiten in diesen Rosenplantagen. Und die hantieren halt dort mit den Pestiziden ohne Schutzkleidung und haben gesundheitliche Folgen zu tragen.
Was kann denn der Verbraucher hier in Deutschland, was können wir denn tun?
Naja, es gibt zertifizierte Schnittblumen zum Beispiel, wenn man die anschaut, nach fairen Bedingungen, was die sozialen Sachen betrifft und nach ökologischen Bedingungen produziert. Man muss sich auch überlegen, ob man gerade die billigsten Blumensträuße immer kaufen muss. Da ist sicher was faul dran. Und man kann auch im eigenen Garten oder am Balkon selber Blumen ziehen.
Aber das ist ja das Argument, was ja immer folgt. Es geht ja letztendlich auch immer ums Geld, auch bei den Bioprodukten, die einfach teurer sind. Welche Alternativlösung haben Sie da?
Natürlich sind Bioprodukte teurer und ich kenne diese Argumentation, Bio ist nur was für Bobos und die sich das leisten können und ein totales Luxusprodukt wird auch oft so vermarktet. Aber wir müssen auf der anderen Seite schauen, wir haben noch nie als Gesellschaft so wenig für Geld für Lebensmittel ausgegeben. In Deutschland sind das, glaube ich, 10% nur mehr. In Frankreich sind es 20%, da hat man eine ganz andere Einstellung gegenüber dem Essen. Und wenn ich mir jetzt ein neues Auto anschaffe um 40.000, 50.000 Euro, da wird meistens auch nicht so genau geschaut, ob dieses Navi-System sein muss, das ist dann einfach notwendig, oder das Soundsystem oder was weiß ich, was alles. Und wenn die Milch mal 1,10 kostet statt einem Euro, dann ist das der große Aufschrei. Also da braucht es einfach eine Veränderung auch in der Einstellung gegenüber den Lebensmitteln.
Sie sagen, 25% der Pestizide sind Fälschungen. Wie kommen Sie denn darauf?
Das sind Zahlen, die publiziert sind, die veröffentlicht sind, die von den Zollbehörden kommen, wo einfach nur aufgrund von Stichproben ganze Container gefunden wurden mit Pestiziden. Also in Hamburg gibt es da regelmäßig die Daten. Auch die chemische Industrie beklagt sich deswegen, weil das natürlich ein riesiger Verdienstentgang ist.
Wo kommen die her, diese Fälschungen?
Die meisten kommen aus China. Die werden zum Teil in Originalverpackungen gefälscht, mit Originalaufschrift drauf. Also man wird das nicht erkennen in der Praxis.
Und das heißt, diese Kontrollen finden auch zu selten statt, um diese Fälschung überhaupt auch alle zu bemerken?
Ja, man kann nicht alle zigtausend Container kontrollieren, die da jährlich nach Hamburg geschippert werden. Und ja, da geht sehr, sehr viel durch.
Das ist so eines, auf das Sie gestoßen sind, was Sie vermutlich selbst überrascht hat im Rahmen dieser Forschung und der Arbeit eben mit den Pestiziden. Was war noch etwas, womit Sie so überhaupt nicht gerechnet hatten?
Ja, das stimmt tatsächlich. Das wusste ich nicht, das habe ich mir nicht vorstellen können. Aber wenn man dann mal die Warenströme sieht und welche unglaubliche Mengen da hin und her geschippert werden im globalen Handel, dann kann man sich das eher vorstellen. Was anderes, was mich sehr überrascht hat, war, dass Pestizide praktisch überall auf der gesamten Welt gefunden werden, von der Antarktis in die Antarktis, in die hinterste Mongolei, in unseren Gletschern zum Beispiel auch. Also die wurden verdriftet über Wetterströme. Die verdampfen ja relativ leicht, die Pestizide, und haben sich dann in den Alpen abgeregnet. Und jetzt mit dem Klimawandel schmilzt das ganze Zeug wieder raus. Und wir können jetzt in Gletscher sehen, wo man glaubt, das ist einfach nur reinstes Wasser, Pestizide nachweisen, die vor 50 Jahren verboten wurden.
Und diese Pestizide, können Sie auch da Rückschlüsse ziehen? Sie haben sich ja auch mit dem Klimawandel befasst. Ob die in irgendeiner Form Einfluss auf einen Klimawandel beispielsweise hatten oder auf andere Dinge?
Es gibt sicher Interaktionen zwischen Klimawandel und Pestizidwirkung. Nur leider wird das bei der Registrierung nicht berücksichtigt. Die Tests finden alle bei Standardtemperaturen statt. 20 Grad Celsius ist so die Standardtemperatur. Und wir haben mal eine Studie gemacht, wo wir das untersuchen wollten mit Amphibien, mit Kaulquappen. Und haben festgestellt, dass die Pestizide unterschiedlich reagieren bei unterschiedlichen Temperaturen. Und dann wissen wir, mit dem Klimawandel werden sich die Temperaturen ändern. Nicht unbedingt jetzt, dass es nur wärmer wird, sondern die Extreme nehmen zu. Das heißt, wir haben Temperaturschwankungen. Und das, was da im Labor bei Normaltemperatur 20 Grad gemacht wurde, das hat relativ wenig mit der Praxis zu tun.
Aber Resistenzen, die sich ja vermutlich auch über die Jahre und über Jahrzehnte entwickeln, die entwickeln wir als Mensch doch vermutlich auch, oder?
Sie meinen jetzt, dass wir unempfindlicher
ganz
werden
genau,
gegenüber Pestiziden? Ja, das kann schon sein. Nur ist die Belastung mit Pestiziden für die Menschen sehr, sehr gering. Das ist eine ganz geringe chronische Belastung. Und die Resistenzen, mit denen wir es auf den Feldern zu tun haben, das ist auch ein Thema, über das ich wenig Bescheid wusste, bevor ich recherchieren begonnen habe zum Buch. Dass eben viele, viele Pestizide, die eingesetzt werden, gar nicht mehr so wirksam sind, weil eben die Organismen, gegen die gespritzt werden sollte, resistent sind.
Und was ist dahingehend die Lösung? Da wird es dann wieder neue Pestizide geben, vermutlich.
Das ist so die Standardlösung, die von der Industrie angeboten wird. Nur dann kommen wir aus dieser Pestizid-Tretmühle nicht mehr raus. Man müsste da einfach radikal ein anderes Konzept andenken für die Landwirtschaft.
Sie forschen seit Jahren über Pestizide. Die gibt es nachweislich weniger in Bioprodukten. Aber eine Selbstversorgung mit Ökoprodukten in Deutschland ist doch gar nicht möglich, weil wir brauchen ja viel mehr, als produziert wird.
Ja, Sie meinen generell als Gesellschaft.
Genau,
ja.
Dann muss es Importe aus dem Ausland geben. Alleine können wir uns mit Bio gar nicht versorgen.
Wir
ist also nicht
schon,
die Lösung.
Wir könnten schon, wenn mehr Konventionelle umsteigen würden auf Bio. Produkte. Wir könnten sogar die gesamte Menschheit ernähren. Da gibt es jetzt seit 2 Monaten circa eine neue Studie, die das mal ausgerechnet hat, dass die gesamte Menschheit ohne weiteres mit biologisch produzierter Nahrung ernährbar ist.
Worauf bezieht sich diese Studie? Wie sind die Tests gemacht worden?
Das sind Modellierungen. Aber da fließt eben mit ein, dass wir ziemlich verschwenderisch auch umgehen mit Lebensmitteln. Also sehr viel wird ja im Feld eingepflügt, weil es irgendwelchen kosmetischen Kriterien nicht gerecht wird. Zwiebel oder Karotten sind so ein Beispiel. Und da könnte man ansetzen und dann, also die Studie geht darauf ein, dass die Kalorien, die biologisch produziert werden, ausreichen würden, um die gesamte Weltbevölkerung zu ernähren.
Wenn alle weniger essen würden wahrscheinlich.
Wenn alle vielleicht ein bisschen weniger Fleisch essen würden, weil die ist extrem energieintensiv. Sehr viel wird auch produziert für sogenannte Bioenergie, also für Ethanol, für Treibstoffe. Und das ist relativ ineffizient alles. Ja.
Gibt es denn Beispiele aus anderen Ländern, die anders damit umgehen, wo es Lösungsansätze gegeben hat?
Jetzt zur Pestizidproblematik, ja, wie so oft die skandinavischen Länder, Schweden und Dänemark, die haben eine Pestizidsteuer eingeführt. Und siehe da, innerhalb von wenigen Jahren sind die Pestizidaufwände um 70% zurückgegangen, in Dänemark zum Beispiel. Warum? Weil eben die Produkte teurer geworden sind. Die Gelder waren dann zweckgebunden für Umweltbelange, wurden die eingesetzt. Und die Pestizide sind jetzt nur so günstig, weil die ganzen Folgekosten umgelegt werden auf uns, auf die Allgemeinheit.
Aber ist natürlich die Frage für die Landwirte, wie da dann auch die Schädlingsbekämpfung vonstatten gegangen ist.
Ja, aber die schaffen es trotzdem zu überleben. Und es ist halt ein strukturelles Problem auch ein bisschen in unserer Landwirtschaft. Die Felder werden immer größer, es werden immer mehr Monokulturen angebaut. Es gibt keine Bäume mehr, Solitärbäume in der weiten Flur, keine Grünstreifen mehr, keine Blühstreifen mehr, wo sich Nützlinge ansiedeln könnten, die dann auch mithelfen, im Feld die sogenannten Schädlinge zu dezimieren.
Heißt aber, die Landwirte müssten auch umdenken und Ertrag dürfte nicht mehr das Wichtigste sein. Die Wirtschaftlichkeit, die steht ja immer im Vordergrund, ist ja auch logisch, oder?
Definitiv. Die steht im Vordergrund, weil es die Politik so will und weil sie danach entlohnt werden. Ja. Aber man könnte die Landwirtschaft auch, Stichwort ist die sogenannte multifunktionelle Landwirtschaft, man könnte die Landwirtschaft auch dafür honorieren, dass sie für sauberes Wasser sorgt, dass sie für Landschaftsästhetik sorgt und nicht nur rein Lebensmittel produziert.
Und die Politik, die Sie dahingehend auch ansprechen, welche Ansätze gibt es da noch mehr in der Politik? Eine Pestizidsteuer haben Sie erwähnt.
Die Politik, die müsste sich ein bisschen ernsthafter mit der Sache auseinandersetzen, sage ich mal jetzt so ganz frech. Also einen Stoff wie Glyphosat mal jetzt kurz rauszunehmen und dann weitermachen wie bisher, das geht meiner Meinung nach nicht mehr. Und das sage nicht nur ich, sondern das sagen auch ganz wichtige Vertreter der Landwirtschaft, die Deutsche Landwirtschaftliche Gesellschaft zum Beispiel, die hat sich damit auseinandergesetzt und sagt selbst auf einem Kongress, so wie bisher geht es nicht weiter.
Sie sind eigentlich gelernter Elektrotechniker. Wie ging denn dann Ihr Weg in die Ökologie?
Das stimmt. Ich glaube, bei euch heißt es, oder bei Ihnen heißt es Fachoberschule für Elektrotechnik besucht, 5-jährig bis zur Matura oder bis zur Reifeprüfung. Und während der Schulzeit musste ich mal ein Referat halten zu Meeresverschmutzung. Und das hat mich dann irgendwie in dieses Fahrwasser der Umweltverschmutzung und so gebracht. Und ich habe mich dann entschlossen, Biologie zu studieren und dann in weiterer Folge Ökologie.
Sind Sie denn ein Öko, was man bei uns als Öko bezeichnen würde?
Ich bin schon grün angehaucht, ja. Aber ich glaube, ich stehe mit beiden Beinen fest auf dem Boden. Also ein nicht so Vollblut-Öko vielleicht, ja.
Was ist Ihnen denn ganz besonders wichtig im Umgang mit der Umwelt? Wie haben Sie vielleicht Ihr Leben dann auch, wo Sie das studiert haben, umgestellt?
Umgestellt insofern, als wir uns in erster Linie biologisch ernähren natürlich und achten darauf, was wir essen, wenig Fertigprodukte zu uns nehmen und so. Wir bewegen uns auch viel in der Natur. Wir achten die Natur. Das kommt vielleicht heutzutage ein bisschen zu kurz. Dass man einfach alles, was kreucht und fleucht und blüht und wächst, als Mitorganismen auf diesem Planeten ansieht. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abgedreht, aber es ist so. Die Tiere und Pflanzen haben genauso eine Daseinsberechtigung auf der Erde wie wir. Und wir müssen uns halt gefälligst arrangieren und einander gegenseitig respektieren.
Und wenn Sie vielleicht später unterwegs sind, vielleicht dann auch mit der Bahn, und Sie wissen, die Deutsche Bahn ist der zweitgrößte Verbraucher von Unkrautvernichtungsmitteln, sitzen Sie dann mit Wut im Bauch da?
Nein, nicht wirklich, auch weil ich weiß, dass sich da in den letzten Jahren einiges getan hat. Also ich weiß zum Beispiel von der ÖBB, die will aussteigen aus Glyphosat zumindest, weil diese Krebsverdachtslage besteht. Und die sind schon fleißig am Erforschen, welche Alternativprodukte da eingesetzt werden könnten. Das heißt, es gibt schon einen Nachdenkprozess, und da wird sich sicher einiges ändern in den nächsten Jahren.
Wie gehen Sie durch die Stadt? Beispielsweise, Sie sind gestern Abend in Stuttgart angekommen. Was fiel Ihnen da besonders auf?
Ich habe zuerst ein Nickerchen gemacht im Hotel, und dann bin ich am Abend so ein bisschen in die Altstadt gegangen, in die Stadtmitte. Bin dann gleich mal auf die Demonstration gestoßen, auf die Montagsdemonstration, die zum 400x. Mal stattfindet. Das fand ich toll. Also, dass da Zivilcourage vorhanden ist und ziviler Ungehorsam da ist.
Sehen Sie das in Österreich nicht so?
Der Österreicher ist von der Mentalität her ziemlich gemütlich unterwegs. Der sieht sich die Lage mal an. Und erst wenn der Hut brennt, dann geht er mal auf die Straße. Aber da würde ich mir ein bisschen mehr Zivilcourage wünschen oft, ja.
Sind Sie dann ein österreichischer Wutbürger? Könnte man Sie so bezeichnen?
Ich habe manchmal Wut im Bauch, aber ich weiß natürlich, dass es sich nicht geziemt für mich als Wissenschaftler, da wutentbrannt meine Hassreden da zu tätigen oder im Hörsaal drauf loszurufen. Das heißt, ich zügle mich schon und versuche dann einfach sachliche Argumente zu finden, um meinen Standpunkt zu vertreten. Und ich habe auch kein Problem damit, wenn jemand anderer einen anderen Standpunkt hat, solange man offen darüber diskutieren kann und Argumente austauschen kann.
Das macht ja eine Streitkultur dann eben aus.
Richtig, genau.
Ich sage ganz herzlichen Dank, Johann Zaller in SWR1 Leute.
Ich bedanke mich für die Einladung. Danke.
Eins gehört. SWR1.